SWR Kultur. Gast vor acht.
Sport ist unpolitisch. Das versuchen uns regelmäßig die Fußballverbände wie FIFA oder UEFA weiß zu machen. Die Realität ist aber eine andere. Von Torschützen, die den Wolfsgruß zeigen, bis hin zu Siegheilrufen von den Rängen, kann in Stadien ja alles vorkommen. Fußball ist eben ein Breitensport, der in der Breite auch bis ganz nach rechts reicht. Und das mit langer Tradition. Die dunkle NS-Vergangenheit von Fußballplätzen und Stadien untersucht der Historiker und Fußballfan Bastian Sathoff. Und der ist heute Abend mein Gast vor acht. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Frau Oppenberg. Vielen Dank für die Einladung.
Auf vielen deutschen Fußballplätzen wurden in der NS-Zeit Zwangsarbeiterlager errichtet. Und Sie suchen mit Ihrem Projektteam solche Jubelstätten, die zu Unrechtsorten wurden. Wie viele gab es denn davon?
Nun, im Rahmen unseres Projekts, das übrigens von der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft und dem Bundesministerium der Finanzen gefördert wird, sind wir bisher auf ungefähr 180 solcher Standorte gekommen. Wir haben 195 Fälle insgesamt, da sind allerdings ein paar Verdachtsfälle dabei, die wahrscheinlich auch wieder aus unserer Sammlung herausfallen werden.
Welche davon sind in Baden-Württemberg oder Rheinland-Pfalz?
Für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz habe ich ein paar Beispiele rausgesucht, die so ein bisschen umreißen, worüber wir bei Zwangsarbeit reden. Also zum einen haben wir da den Viktoria-Sportplatz in Wasseralfing, also in Aalen. Das war ein sogenanntes Zivilarbeiterlager. Wir haben aber auch beispielsweise in Haslach im Kinzigtal ein ehemaliges Außenlager des Konzentrationslagers Natzweiler-Struthof. Auch dort war eben dieses Lager auf einem Sportplatz eingerichtet. Und einen ähnlichen Fall haben wir in Rheinland-Pfalz. Dort war das ebenfalls zum Konzentrationslagerkomplex Natzweiler-Struthof gehörige Außenlager Cochem-Bruttich-Treis auf einem Sportplatz eingerichtet.
Ich bin wirklich erstaunt, dass es so viele sind. Also über 180, wenn man die Dunkelziffer wahrscheinlich noch dazu rechnet. Welchen Zusammenhang gibt es denn zwischen Fußball und Zwangsarbeit, dass diese Lager so häufig auf Fußballplätzen entstanden sind?
Also zunächst mal muss man zu Zwangsarbeit grundsätzlich festhalten, dass das extrem viele Menschen waren, die von Zwangsarbeit negativ betroffen waren. Das heißt, wir reden hier von 13 Millionen Menschen, die während des Zweiten Weltkriegs im Deutschen Reich gezwungen wurden zu arbeiten, die quasi die Soldaten ersetzt haben, die für Deutschland in den Krieg gezogen sind. Und warum Fußballplätze sich auch als Orte für diese Zwangsarbeitslager angeboten haben, das hat einerseits damit zu tun, dass im Nationalsozialismus Fußballvereine verboten wurden. Das heißt, deren Plätze standen teilweise leer. Die wurden nicht mehr genutzt, um dort Fußball zu spielen, einfach weil die Vereine verboten waren. Und die Menschen, die dort Sport getrieben haben, teilweise eben auch in Lagern interniert waren. Das waren beispielsweise jüdische Sportvereine oder auch Sportvereine aus der Arbeitersportbewegung. Und zum anderen sind natürlich auch viele Menschen, die vor dem Zweiten Weltkrieg Fußball gespielt haben, als Soldaten in den Krieg gezogen. Und das heißt, Sportvereine haben in dieser Zeit ihre Plätze weniger nutzen können. Und deswegen wurden diese Plätze dann eben natürlich auch genutzt, um diese Lager einzurichten.
Wie muss man sich diese Lager vorstellen? Also wie waren die Menschen da untergebracht?
Da gibt es auch wieder nicht so eine ganz eindeutige Antwort. Zwangsarbeitende kamen aus ganz Europa, also aus allen Ländern, die quasi von Deutschland besetzt waren. Und auch so ein bisschen der nationale Hintergrund der Zwangsarbeitenden hat darüber entschieden, wie diese untergebracht wurden. Also Zwangsarbeitende aus Westeuropa beispielsweise, aus Frankreich, aus Belgien, aus Luxemburg, die hatten weitestgehend Freizügigkeit. Die konnten sich teilweise in den Orten frei bewegen, in denen sie untergebracht waren. Die waren auch nicht eingezäunt in diesen Lagern. Nichtsdestotrotz sind sie natürlich nicht freiwillig dort vor Ort gewesen. Das heißt, man darf das jetzt auch nicht verwechseln mit einem normalen Arbeitsplatz. Sie sind trotzdem gezwungen worden, nach Deutschland zu kommen. Die sind gezwungen worden, hier zu arbeiten und konnten sie ihren Arbeitsplatz auch nicht frei aussuchen. Ganz anders sah das beispielsweise für Gefangene aus Osteuropa aus. Also Menschen aus Polen, aus der ehemaligen Sowjetunion. Die sind tatsächlich in Lagern untergebracht gewesen, umzäunt, teilweise mit Bretterzäunen eingesperrt, teilweise mit Stacheldrahtzäunen. Und die durften diese Lager tatsächlich auch nur zum Arbeiten verlassen. Da wurde tatsächlich sehr genau darauf geachtet, dass die ihre freie Zeit, die sie dann hatten, in diesen Lagern verbracht haben. Und allen Zwangsarbeitenden war der Kontakt zur Zivilbevölkerung außerhalb der Arbeit komplett verboten.
Was mussten die Zwangsarbeiter denn tun? Also was haben sie gearbeitet?
Ganz klassisch natürlich Rüstungsindustrie, generell in der Industrie, die natürlich für den Fortgang des Zweiten Weltkriegs wichtig war. Dort wurden sie eingesetzt. Es gab aber auch Einsatzorte, an die man jetzt vordergründig gar nicht so denkt. Die sind beispielsweise auf Bauernhöfen in der Landwirtschaft eingesetzt worden. Die sind auch als Haushaltshilfen in privaten Haushalten eingesetzt worden und auch in der öffentlichen Verwaltung.
Und untergebracht waren sie in diesen Lagern, die häufig auf den Sportplätzen eingerichtet wurden. Fand denn auf diesen Plätzen dann nach Kriegsende auch wieder Sport statt?
Das hängt so ein bisschen natürlich einerseits davon ab, wie sich die Viertel um die Plätze herum entwickelt haben. Also wir haben da Beispiele von Stadtvierteln, die komplett zerstört wurden und die nach dem Krieg zu Bürovierteln wurden. Dort sind die Sportplätze häufig verschwunden. Und dann gibt es natürlich auch die Stadtentwicklungsphasen nach dem Krieg, die teilweise, also vor allen Dingen in innerstädtischen Bereichen, keinen Platz mehr für Sportplätze gelassen haben. Das heißt, die sind dann für Wohnbebauung genutzt worden, weil die Städte nachverdichtet wurden. Also auch da sehr, sehr unterschiedlich.
Orte des Jubels, Orte des Unrechts. So heißt das Projekt, an dem Sie mitarbeiten. Über diese Verstrickung von Zwangsarbeit und Fußball sprechen wir gleich weiter in SWR Kultur am Abend.
Ich mag deinen Film. Es sieht vielversprechend aus. Da gibt es keine Wut mehr darin.
Von einem Ort des Jubels zu einem Ort des Unrechts. Zwangsarbeitslager auf Fußball- und Sportplätzen. Über dieses Projekt spreche ich heute Abend mit dem Historiker und Fußballfan Bastian Sathoff. Warum ist von dieser Verstrickung zwischen Fußball und NS-Unrecht bis heute, also über 80 Jahre später, eigentlich so wenig bekannt?
Also einerseits liegt es natürlich daran, dass sich Fußballvereine lange schwer getan haben, diese Geschichte anzunehmen, diese Geschichte aufzuarbeiten. Und dort, wo das jetzt geschehen ist, da wurde sich bisher vor allen Dingen mit dem Verein befasst. Das heißt, der Verein als Institution wurde angeschaut und dort die Verstrickung mit dem Nationalsozialismus. Und das ist auch erst in den letzten Jahren passiert. Wir haben den Fokus jetzt ja auf die Sportplätze, auf die Stadien, auf die Vereinsgebäude gelegt. Das ist quasi ein neuer Zugang, auch wenn sich so vereinzelt engagierte Menschen aus Vereinsumfeldern, aus Fanszenen tatsächlich auch mit der Verstrickung von Vereinen mit NS-Zwangsarbeit befasst haben.
Aber wenn diese dunkle Geschichte da so sehr unter den Teppich gekehrt wurde, es gab ja sicherlich auch Täterinnen und Täter in den Vereinen. Was wurde aus denen?
Also, man muss es in aller Deutlichkeit sagen, aus denen ist in den meisten Fällen erstmal nicht das geworden, was man annimmt. Die sind für ihre Taten selten verurteilt worden. Das ist generell in der Geschichte des Nationalsozialismus, vor allen Dingen in der Nachgeschichte, natürlich nicht unbedingt passiert, dass Menschen für diese Taten zur Rechenschaft gezogen wurden. In den Vereinen ist das häufig einfach eine ungebrochene Kontinuität gewesen. Es gibt dieses Beispiel vom Hamburger Sportverein mit Otto Harder. Der ist weiterhin angesehenes Mitglied des Vereins gewesen und der ist dann auch, als er gestorben ist, mit allen Vereinsehren quasi bestattet worden. Also die HSV-Fahne, die lag bei der Bestattung auf dem Sarg. Die kritische Auseinandersetzung mit dieser Person, die ist erst in den letzten Jahrzehnten, also in den letzten 20 Jahren, allmählich ins Rollen gekommen. Und mittlerweile gibt es beim Hamburger Sportverein eben einen kritischen Umgang mit Otto Harder und er wird eben nicht mehr so in Ehren gehalten, wie das in der unmittelbaren Nachkriegszeit passiert ist. Aber das hat in Deutschland lange, lange Zeit gebraucht.
Ja, bis heute, Sie beschäftigen sich heute mit dem NS-Unrecht, mit den Zwangsarbeiterlagern auf Fußballplätzen. Wie suchen und finden Sie eigentlich diese Plätze? Welche Spuren gibt es denn da heute noch?
Also zunächst einmal ist unser Projekt partizipativ angelegt. Das heißt, wir sind immer dankbar, wenn Leute bei sich im Verein, bei sich in der Nachbarschaft schauen. Häufig gibt es da ja immer mal so Spuren, irgendwer weiß irgendwas, irgendwer hat irgendwann mal was gehört. Dem kann man natürlich nachgehen. Ansonsten ist das ja also meist klassische historische Recherche. Das heißt, man kann in Archiven schauen, in Vereinschroniken ist manchmal eine Spur zu finden. Und dann gibt es Städte, in denen quasi Gedenkstätten schon Vorarbeit geleistet haben. Das macht uns die Arbeit natürlich extrem leicht. Aber genau, in anderen Städten, wo es solche vergleichbaren Karten eben nicht gibt, da muss man sich dann auf die Suche in Archiven begeben, wo man da vielleicht so ein bisschen gucken kann. Sonst ist es sehr die Nadel im Heuhaufen suchen.
Wie wird Ihre Aufarbeitung denn eigentlich in den Fußballvereinen gesehen? Also müssten die nicht noch mehr tun, um ihre Vergangenheit aufzuarbeiten?
Es ist sehr unterschiedlich, wie unsere Arbeit von den Vereinen aufgenommen wird. Das reicht von wirklich fruchtbarer Zusammenarbeit bis hin zu auch Ignoranz dieses Themas. Ganz wichtig ist natürlich, wenn wir von den Profivereinen sprechen, die Initiative aus Fanszenen, aus Fankreisen, denn selten kommt das dann aus der Vereinsführung selber. Und wenn wir von den kleineren Vereinen, von Amateurvereinen reden, reden wir häufig von engagierten, historisch interessierten Mitgliedern, die dieses Thema häufig als Einzelpersonen in ihren Vereinen verankern. Die Aufarbeitung insgesamt von deutschen Vereinen, also ja, die ist häufig sehr übersichtlich. Wir haben vielfach an Fußballplätzen direkt die Kriegerdenkmäler stehen. Das heißt, es wird den gefallenen Soldaten aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg gedacht. Selten eigentlich mit den sogenannten dunklen Seiten der Vereinsgeschichte. Das ist das Thema, was man nicht so gerne anfasst. Obwohl man natürlich sagen muss, dass dieses Thema, wenn es dann aufkommt, je länger man das Thema ignoriert hat, desto größer ist es geworden, desto mehr muss man dann auch eben darüber sprechen, dass die Vereine dieses Thema ignoriert haben. Und es ist natürlich immer gut, dieses Thema offensiv zu bearbeiten, eben weil es Teil der Vereinsgeschichte ist.
Was erhoffen Sie sich denn von Ihrem Projekt?
Also Ziel des Ganzen ist eine interaktive Homepage aufzubauen, die auch für Bildungsprojekte genutzt werden kann. Und wir erhoffen uns natürlich einerseits, dass wir jetzt während der Projektlaufzeit möglichst viele dieser Standorte finden werden. Sie haben es angesprochen, es gibt eine hohe Dunkelziffer bei diesem Unterfangen. Wir werden beileibe nicht alle Standorte finden, die in dieses Muster passen, dass eben Zwangsarbeitslager auf Fußballplätzen eingerichtet waren. Ansonsten erhoffen wir uns natürlich, dass möglichst viele Menschen auch nach der Projektlaufzeit motiviert werden, sich ihren Sportplatz, ihr Stadtviertel, ihren Verein nochmal anzuschauen und vielleicht auch nach der Projektlaufzeit solche Standorte noch entdecken können. Denn ja, insgesamt muss man sagen, die historische Spurensuche, die ist nie so richtig abgeschlossen. Also das geht immer weiter. Und diese Seite, die wir aufbauen wollen, die wird auch quasi nach Ablauf der Projektlaufzeit weiter befüllbar sein. Das heißt, wir können das immer weiter aktualisieren.
Auf vielen deutschen Fußballplätzen wurden in der NS-Zeit Zwangsarbeiterlager errichtet. Diese dunkle Geschichte will der Historiker und Fußballfan Bastian Sathoff aufarbeiten mit dem Projekt Von einem Ort des Jubels zu einem Ort des Unrechts. Und darüber haben wir gesprochen in SWR Kultur am Abend. Ich danke Ihnen vielmals, Herr Sathoff.
Vielen Dank.